Am 7. November hat der Bundestag mit den Stimmen von CDU, CSU, SPD, FDP, Grünen und AfD eine Antisemitismus-Resolution für den Schutz jüdischen Lebens in Deutschland beschlossen. Gegen die Warnung von 4000 Personen in einem offenen Brief und 15 Nichtregierungsorganisationen aus Israel. 2 Tage zuvor sagte dazu die Publizistin Christine Hellberg in einem Interview mit der Frankfurter Rundschau: Ich finde es unerträglich, wenn sich jüdische Familien in Berlin ein Auto anschaffen, aus Angst, U-Bahn zu fahren oder auf der Straße Hebräisch zu sprechen. Es ist die Aufgabe aller Menschen in diesem Land, dafür zu sorgen, dass Jüdinnen und Juden sich sicher fühlen. Doch genau dieses Ziel wird mit dieser Resolution untergraben. Durch den Tunnelblick der Staatsräson vermischt sie den Schutz jüdischen Lebens mit der Unterstützung des Staates Israel und dessen Politik. Dadurch werden hier lebende Juden mit dem israelischen Vorgehen in Gaza und dem Westjordanland in Verbindung gebracht, was eindeutig antisemitisch ist. Denn kein jüdischer Mensch darf für die Taten Israels verantwortlich gemacht werden. Zitat Ende. Die Bundesregierung will auch israelkritischen Juden und Holocaust-Opfern den Mund verbieten, sagte Wieland Hoban, Vorsitzender der jüdischen Stimme für einen gerechten Frieden in Nahost, und weiter: Diese Resolution hat viel mehr mit der Verteidigung Israels zu tun als mit jüdischem Leben als solchem oder einem wirklichen Verständnis von Antisemitismus. Es wird im Grunde unterstellt, dass der Staat Israel als Repräsentant jüdischer Menschen gilt. Vorwürfe an diesen Staat drücken also Abneigung oder Feindschaft gegenüber Jüdinnen und Juden aus. So könnten auch Kundgebungen jüdischer Organisationen darunter fallen. Es geht nur darum, was über Israel gesagt wird und überhaupt nicht darum, ob Aussagen wahr oder falsch sind. Zum Beispiel, wenn das Wort Apartheid als antisemitisch bezeichnet wird. Denn ein Apartheidstaat wäre nicht legitim. Daher ist es eine Delegitimierung Israels. Das ist die Logik dieser Leute und dieser Resolution. Zitat Ende. Zum Hintergrund des Vorgehens der israelischen Regierung im Gazastreifen und im Westjordanland hielt der Historiker Arne Andersen am 31. Oktober in Kassel einen Bildvortrag unter dem Titel Wie Palästina von der Landkarte verschwinden soll. Eine Reise durch die Geschichte, Gegenwart und Zukunft Palästinas. Diesen Vortrag hören Sie gleich im Anschluss. Wie sieht die Politik des nächsten US-Präsidenten aus? Dazu empfiehlt der Publizist und Beobachter des US-Wahlkampfes Werner Rügemer, sich die potenten Unterstützer und Finanziers der Kandidaten Harris und Trump anzusehen. Diesem Blickwinkel widmet sich dann unser zweiter Beitrag.
Die erste Begegnung mit Studierenden aus Palästina war vor der Mensa der Uni in Hamburg. Die überreichten mir ein Flugblatt mit diesen 4 Landkarten und 2 Fragen stellten sich mir damals. Wie soll das weitergehen, wenn man hier sieht, der Verlust des palästinensischen Landes von 1946 bis 1967, es wird immer weniger. Wie soll das enden? Und weil ich ja nun Geschichte anfing zu studieren, wie ist es überhaupt dahin gekommen? Ja, wie soll das enden? Da hat die israelische Regierung eine ziemlich klare Vorstellung. Im Juli 2024 auf einer Pressekonferenz in Jerusalem, in Netanjahu, stellt sich vor eine Landkarte und auf dieser Landkarte ist die Westbank schon verschwunden. Das heißt, die ist schon in Israel eingemeindet worden. Auch dieses Bild stammt vom offiziellen Account des Ministerpräsidenten. Er hatte eine klare Vorstellung, was aus Gaza werden sollte, nämlich hier Gaza 2035, eine blühende Metropole so à la Singapur mit einem großen Hafen. Natürlich klar, diese Gaza-Stadt sollte unter israelischer Kontrolle sein. Und wenn man sich jetzt die aktuelle Situation in Gaza anschaut, muss man feststellen, dass der Norden von Gaza zur militärischen Sicherheitszone erklärt worden ist. Das heißt, dort kommen seit dem 1. Oktober keine Hilfslieferungen mehr rein. Und Herr Garland, der Verteidigungsminister, hat gesagt, entweder die 400.000 PalästinenserInnen, die dort noch sind, sollen entweder diese Zone verlassen oder sie müssen eben verhungern. Das ist ja ihre Entscheidung. Das ist die Vorstellung, wie die israelische Regierung sich das Ende von Gaza und Palästina vorstellt, dass Palästina wirklich von der Landkarte verschwindet. Ich hatte ja versprochen, ich wollte Sie mitnehmen oder wollte euch mitnehmen auf eine Reise durch die Geschichte Palästinas. Fangen wir einfach mal an um 1850. 1850 lebten in Palästina roundabout 400.000, 450.000 Menschen. Es lebten dort Christen, Juden, Muslime. Gut, die Juden machten nur 3% aus, aber sie lebten nachbarschaftlich zusammen. Was bedeutet das? Also zum Beispiel, wenn Schabbat war, dann haben selbstverständlich auch muslimische DorfbewohnerInnen, waren meistens Frauen, die das Wasser holten, an dem Tag den Dorfbrunnen nicht benutzt, sondern haben vorher ihr Wasser geschöpft, sozusagen aus Respekt vor ihren jüdischen Mitbürgerinnen. Das war selbstverständlich. Und auch es wurden gemeinsame Feste gefeiert, also Beschneidungen wurden gemeinsam in der Gemeinde gefeiert, egal ob Juden oder Muslime oder, gut, die Christen werden nicht beschnitten, aber die waren auf den Festen dann zumindest dabei. Hier habe ich einfach mal aufgezeigt die Statistik der Bevölkerungsentwicklung vor dem Ersten Weltkrieg. Die Juden machten hier einen Anteil von ca. 3% aus um 1877-78. Von 1877 bis 1914 stieg der Anteil der Juden von 3% auf 5,6%. Also natürlich gab es insgesamt einen ganz normalen Bevölkerungswachstum, aber die Juden nahmen überproportional zu. Woran lag das? Gehen wir einfach mal in die Weltsituation von 1900. Dort bemühten sich die europäischen Mächte, also Hochphase des Imperialismus, ihren Platz an der Sonne auszuweiten, das heißt mehr Kolonien zu bekommen. In dieser Situation entstand der Zionismus. Was verstehen wir unter Zionismus? Die Rückführung der in aller Welt lebenden Juden in das Gebiet zwischen Mittelmeer und Jordan. Ausdrücklich nochmal, das ist der politische Zionismus. Natürlich hat es auch und gibt es auch einen kulturellen Zionismus, wie ihn zum Beispiel Martin Buber und Hannah Arendt vertreten hat. Die wollten immer noch, beide tot, die jüdische Kultur am Leben erhalten. Der politische Zionismus, der hat aber ganz andere Ziele. 1896 hat der österreichisch-ungarische Jude Theodor Herzl seine Schrift Der Judenstaat veröffentlicht. Das ist sozusagen das politische Manifest des Zionismus. Und ich habe da nur ein Zitat rausgesucht aus dieser Schrift. Ich würde das gerne vorlesen. Für Europa würden wir dort ein Stück des Walles gegen Asien bilden. Wir würden den Vorposten der Kultur gegen die Barbarei besorgen. Also ganz klar, hier die Kultur, die Juden, die Zionisten, die zumeist ja auch aus den europäischen Ländern kamen. Und auf der anderen Seite die Barbaren, ich würde sagen die Achse des Bösen. Also wenn man das sich vorstellt, dieses Bild, was hier Herr Herzl produziert hat, das ist heute noch aktuell. Wir müssen ja nur die Presse aufschlagen, dann sehen wir genau das. Auf der einen Seite Israel als die offenbar einzige Demokratie im Nahen Osten, der wir mit der Staatsräson verpflichtet sind auf der einen Seite und auf der anderen Seite, naja, diese ganzen Muslime, und bei den Muslimen weiß man ja nicht, da sind ja meistens auch Islamisten und Hamas und Hisbollah, also das geht gar nicht. Dieses Bild von Vorposten der Kultur zu den Barbaren, das ist heute noch hauptsächlich in der westlichen Presse und ganz besonders bei uns in der Bundesrepublik vertreten. Ja, in diesem Buch der Judenstaat hatte natürlich Herr Herzl sich auch ein Vorbild genommen. Das Vorbild ist der burische Siedlerkolonialstaat Transvaal gewesen. Und er hatte da auch unter anderem Kontakt mit Cecil Rhodes gehabt. Eine der Hauptparolen der Zionisten zu dieser Zeit ist Palästina, ein Land ohne Volk, Juden, ein Volk ohne Land. Da denkt man, wenn man diese Parole passt. Die einen haben kein Land und die anderen haben kein, das ist kein Volk, also muss man das nur zusammenkriegen. Herzl war aber völlig klar, dass natürlich dort Menschen leben. Aber was er mit denen vorhatte, hat er natürlich in seiner veröffentlichten Schrift der Judenstaat gar nicht erwähnt. Er hat es nur in seinen Tagebüchern aufgeschrieben. Die arme Bevölkerung trachten wir unbemerkt über die Grenze zu schaffen, indem wir ihr in den Durchgangsländern Arbeit verschaffen, weil unserem eigenen Lande jegliche Arbeit verweigern. Das ist genau auch so ein Stück, was wir heute erleben. Also die Zionisten versuchen natürlich auch, die Menschen aus Gaza möglichst zu vertreiben und sollen sie doch abhauen nach Ägypten und dann sind sie aus Palästina weg. Die Immobilienbesitzer in Palästina sollen glauben und zu prellen und über Wert zu verkaufen, aber zurückverkauft wird ihnen nichts. 1901 gründeten die Zionisten den jüdischen Nationalfonds, um mit Spenden des jüdischen Volkes, wie es hieß, in Palästina Land zu kaufen. Wenn sie Land gekauft hatten, dann galt dieses Land als unveräußerlicher jüdischer Besitz. Und er durfte niemals an Nicht-Juden verkauft werden. Das gibt es heute. Heute sind 93% des Landes unter Kontrolle des jüdischen Nationalfonds. Der jüdische Nationalfonds ist keine staatliche Einrichtung, sondern das ist so eine halbstaatliche Organisation. Also ist eigentlich ein Verein, muss man sagen. Den gehört oder der verwaltet 93% dieses Besitzes. Und das heißt, dort haben die Palästinenser keine Chance, überhaupt Land zu erwerben. Ich glaube, sowas nennt man dann ökonomische Apartheid. Ja, der zweite Teil des Satzes war, Juden ein Volk ohne Land. Das ist eine ganz spannende Sache. In der Tat, Juden war eine Religionsgemeinschaft, nicht mehr und nicht weniger. Aber sie stellten in keinem Land der Welt damals die Mehrheit dar. Und die Juden verstanden sich aber zu der Zeit als Deutsche, als Amerikaner, als Engländer, je nachdem, wo sie eben lebten, nur eben als Menschen mit jüdischem Glauben, also Deutsche mit jüdischem Glauben, selbstverständlich. Sie hatten sich in den jeweiligen Heimatländern integriert. Das war auch die große Vorstellung der meisten Juden damals, die sich eben als Deutsche, Engländer, whatever, verstanden. Und selbst bei den Pogromen in Russland sind über 1 Million Menschen ausgewandert. Die haben sich aber als neues Heimatland die USA ausgewählt und sind eben nicht nach Palästina gegangen. Bis 1914 verzeichnete die USA mehr als 1 Million jüdischen Immigranten und nur ein ganz kleiner Teil, 15.000 Menschen, wanderte nach Palästina aus. Also diese Vorstellung der Zionisten war damals eine absolute Minderheitsvorstellung bei den Juden. Aliyah, so nannten das die Juden, ist die Einwanderung der Juden nach Palästina. Das Ziel der zionistischen Bewegung war die Übernahme des gesamten palästinensischen Gebietes. Also hier zum ersten Mal sowas wie From the River to the Sea. Man müsste eigentlich sagen, das ist eine zionistische Parole gewesen, nichts anderes. Die darf, wenn man das als Zionist heute in Deutschland sagen würde, ist das völlig in Ordnung, da passiert nichts. Wenn man das als Parole von den Palästinensern sagt, dann gibt es erhebliche Probleme, dann ist man Antisemit. Das Ziel bei dieser Vorstellung war die Ersetzung der einheimischen Bevölkerung durch die jüdischen Siedler. Und es gibt in der Tat noch heute ein Ministerium, History of Aliyah, die mit wunderschönen bunten Filmchen dafür werben, dass die Menschen doch bitteschön, also die Menschen, nein, die Juden, Jüdinnen nach Israel einwandern sollen. Ja, so ganz klappt das im Moment nicht mit der Werbung, weil seit dem letzten Jahr mehr als 100.000 Juden haben Israel verlassen. weil ganz viele dieser Jüdinnen und Juden zwei Pässe haben. Kann man nicht genau sagen, wie viele wieder ausgewandert sind. Tatsache ist aber, dass viele Fachleute weggehen. Die größte israelische Community lebt inzwischen in Berlin. Ich hatte ja davon gesprochen, Herr Herzl wollte gerne mit anderen Kolonialherren in Kontakt treten. Und die anderen Kolonialherren waren auch gar nicht so abgeneigt. So gab es durchaus Kontakte auch zum deutschen Kaiser, Wilhelm I. von Herzl. Aber es gab natürlich auch Kontakte nach England. Und hier zum ersten Mal erklärte der Außenminister Balfour in einem Schreiben an den Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde, Herrn Rothschild, die Regierung setzt sich ein für die Errichtung einer nationalen Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina. Die anderen, die da lebten, das sind eben die nicht-jüdischen Gemeinschaften in Palästina. Hier taucht zum ersten Mal dieser Begriff der nationalen Heimstätte in einem Dokument auf. Ja, warum macht der Balfour das? Ja, ganz klar. 1917, Erster Weltkrieg. Auf der einen Seite der Verbündete dort des Deutschen Reiches, das Osmanische Reich, die bis dahin die Herrscher über Palästina gewesen sind. Und auf der anderen Seite in England, die sozusagen eine Chance sahen, mit den Juden dann auch hier reinzugrätschen und auch den Türken eins auszuwischen. Also auch hier natürlich auch bestimmte Interessen. Das war nicht nur Goodwill, sondern auch bestimmte imperialistische Interessen, die bei Großbritannien dahinter stecken. Wenn man sich dann das zustande kommende Abkommen nach dem Ersten Weltkrieg anschaut, dann muss man sagen, das ist eigentlich nichts weiter als ein Kolonialabkommen. Also gerade wenn man sich das anschaut für Palästina. Artikel 22, etwas juristisch verklausuliert, auf die Kolonien und Gebiete, die von Völkern bewohnt sind, die noch nicht imstande sind, sich unter den besonders schwierigen Bedingungen der heutigen Welt selbst zu leiten, ist die Übertragung der Vormundschaft über diese Völker an die fortgeschrittenen Nationen, die am besten imstande sind, eine solche Verantwortung auf sich zu übernehmen. Oder kurz und knapp gesagt, die Palästinenser sind zu blöd, die brauchen den weißen Herrn, der ihnen sagt, wo es längst geht. Palästina wurde von dem Osmanischen Reich zu einer englischen Kolonie, man sprach dann vom englischen Kolonialmandat von 1920 bis 1948. Wenn man sich aber jetzt eine Landkarte mal vor Augen führt von Palästina von roundabout 1920, dann seht ihr auf dieser Karte ganz viele grüne Punkte. Das sind palästinensische Siedlungen und ihr seht nur ganz vereinzelt diese orangefarbenen Punkte hier und da oben noch ein paar und so zwei, drei dunkelblaue Städte. Was sind die orangefarbenen Punkte? Die Juden 1920 besaßen 2,5% des Landes und 11% der Bevölkerung war jüdisch. Das heißt, 97,5% des Landes besaßen die Palästinenser und 89% der Bevölkerung war palästinensisch. Nun erinnert ihr euch vielleicht noch, vor 10 Minuten habe ich ja über Palästina 1850 gesprochen und dem Zusammenleben von Juden, Muslimen und Christen. Hier tauchen auf einmal zionistische Siedlungen auf. Diese Einwanderer, die über die Aliyas nach Palästina kamen, die den Zionisten gefolgt sind, die hatten kein Interesse, sich zu integrieren oder in die bestehende Gesellschaft zu assimilieren, sondern die haben von vornherein ihr eigenes Ding gemacht. Die haben eigene Siedlungen aufgebaut, sogenannte Wehrdörfer, die dann auch von bewaffneten Einheiten geschützt worden sind, wo Muslime und Christen keinen Zugang mehr hatten. Und die begannen da eigentlich, kann man sagen, einen Staat im Staate schon aufzubauen. 1937 kam es zum ersten Teilungsplan von den Engländern. Dieser Teilungsplan tauchte deswegen auf, weil von 1936 bis 1939 gab es einen großen palästinensischen Aufstand und dem wollten die Engländer so ein bisschen entgegenkommen und sagten, ja, wir teilen das Land, ihr kriegt einen Teil und die Zionisten kriegen einen Teil. Die Palästinenser haben das vollständig abgelehnt, kommen wir gleich noch drauf. Die Juden waren gespalten, die rechten Juden, Jabotinsky, das ist sozusagen der Urahn oder der Urgroßvater von Menachem Begin und Netanyahu, der sagte, keine Kompromisse, wir wollen das ganze Land, haut ab, auf den Plan gehen wir nicht ein. Die Zionisten der Arbeitspartei, sie nennt sich auch Arbeitspartei, nicht Arbeiterpartei, Ben-Gurion, der war wesentlich geschickter. Die hatten das gleiche Ziel, sie wollten beides das große Israel haben. Aber er sagte, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Also hat er gesagt, ja, wir akzeptieren das erstmal so, das ist ja noch nicht die endgültige Antwort auf die Frage des jüdischen Volkes. Wir würden das erstmals übernehmen. Das ist eine Position, die eigentlich bis heute auch existent ist. Denn Israel ist das einzige Land auf der Welt, was seine Grenzen nicht festgelegt hat. Was war nun die Strategie der Briten? Ich hatte ja schon gesagt, von 1936 bis 1939 gab es einen großen Aufstand der Palästinenser, den die Briten mit massivster Gewalt unterdrückten, nachdem sie auch den Peace-Plan abgelehnt hatten, die Palästinenser, und es zu einer Revolte kam, wo ein Großteil des Landes ja befreit worden ist. Selbst Jerusalem war 5 Tage in Hand von Palästinensern. Aber wie die Engländer reagierten, ich habe hier ein Zitat rausgesucht von Arthur Harris, dem RAF-Kommandeur, RAF heißt hier Royal Air Force. Eine 250 oder 500 Pfund Bombe auf jedes Dorf, das aus der Reihe tanzt. Als ich dieses Zitat gefunden habe, wurde mir ehrlich gesagt etwas anders zumute. Weil erstens ist der Harris derjenige gewesen, der im Februar 1945 noch Dresden in Schutt und Asche gebracht hat. Und heute wirft Israel natürlich keine 500 Pfund Bomben mehr, sondern es sind inzwischen 2000 Pfund Bomben. Und die Wirkung ist aber die gleiche. Das heißt, es wird nicht nur irgendwelche sogenannten militärischen Strukturen getroffen, wo immer die sich auch wirklich befunden haben oder befinden, sondern es wird im Großteil die Zivilbevölkerung ausgelöscht. Warum haben die Briten diese massive Gewalt nun eingesetzt? Sie hatten 1935 von ihren irakischen Erdölfeldern in Kirkut eine Pipeline bis nach Haifa gebaut. Die wurde 1935 in Kraft gesetzt. Und die Engländer sparten sich dann den großen Umweg über den Suezkanal. Und so eine Pipeline funktioniert natürlich nur in einem relativ friedlichen Gebiet, wo man nicht Angst hat, dass irgendwelche Menschen so eine Pipeline in die Luft sprengen. Der zweite Punkt ist, dass Palästina und auch Ägypten eine zentrale Drehscheibe für den englischen Imperialismus war, für ihre Kolonien in Afrika, aber hauptsächlich auch in Indien. Deswegen waren sie sozusagen so daran interessiert, dass in Palästina absolut Ruhe herrscht. Kommen wir hier zur großen palästinensischen Revolte 37 bis 39. Es hat zwei Ergebnisse gehabt. Einmal, also es ist ein eindeutiger Wendepunkt zur nationalen Identität Palästinas. Vorher gab es zwar schon Palästina, aber auch die Palästinenser verstanden sich in erster Linie zum gesamten arabischen Volk dazugehörig. Und hier bildet sich eben eine palästinensische Nationalität deutlich heraus. Und es gab ausdrücklich erste palästinensische Helden wie Al-Qassam, der einer der militärischen Führer gewesen ist, aber eben auch die Frauenrechtlerin Tarab Abdul-Hadi. Leider wird immer sehr wenig über die Frauenbewegung in Palästina berichtet. Deswegen habe ich die hier auch extra aufgenommen, weil ich finde, ohne die Frauen wäre weder dieser Aufstand so lange durchgehalten worden, noch wäre die Intifada 2 durchgeführt worden. Ich habe mehreren Frauen dort auch einen kurzen biografischen Abriss gewidmet. Und vielleicht noch ein letzter Punkt, der hört sich ein bisschen lächerlich an, wenn da steht Kufir als Symbol des palästinensischen Widerstandes. Ja, es mag sich für euch ein bisschen lächerlich anhören, aber die Kufir war das Kopftuch der palästinensischen Bauern. Und es gab natürlich auch in Palästina diesen Gegensatz zwischen Land und Stadt. Und die Stadtbewohner blickten so ein bisschen auf die Bauern herab und natürlich auch auf die Kleidung der Bauern. Jetzt aber, weil die Bauern ein entscheidender Träger dieses Widerstandes geworden ist, wurde die Kofia eben zu einem Symbol des palästinensischen Widerstandes. Der steht für den Kampf um Volkssouveränität. Aber, jetzt kommt das große Aber, warum ich da auch in der Überschrift geschrieben habe, Trauma. Die gesamte Führungsschicht wurde entweder im Kampf getötet wie Sheikh El-Qassam oder ins Exil verbannt. 9000 Kilometer entfernt auf die Seychellen wurden die Führer verbannt. Damit ist jegliche Verbindung zur Heimat unterbrochen. Da kannst du nicht mehr irgendwas machen. Ja, die Verluste, die Palästinenser erlitten, haben 5000 Tote. Das waren ungefähr 5% der gesamtpalästinensischen Bevölkerung. 19.500 Verletzte. Das jetzt mal, damit ihr eine Vorstellung kriegt, was bedeutet das für die Bundesrepublik? Das wäre, als ob in einem Jahr 400.000 Menschen sterben und ca. 1,6 Millionen Menschen verletzt sind. Was das für ein Land bedeutet, kann man sich kaum vorstellen. In Palästina, jetzt in Gaza, sind es schon 1,5% der Bevölkerung, die ermordet worden oder die dem Völkermord zum Opfer gefallen sind. Einen Punkt hatte ich nicht erwähnt, nämlich die Abgabe der Waffen. Die Palästinenser mussten ihre Waffen abgeben, aber wir hatten zu Anfang von diesen Wehrdörfern, hatte ich gesprochen, die von Zionisten bewacht worden sind. Diesen Wachmannschaften dieser Wehrdörfer waren die Keimform der heutigen IDF, der heutigen israelischen Militärs, nannte sich Haganah, und 20.000 Haganah-Kämpfer hatten die englischen Truppen unterstützt im Kampf gegen die Palästinenser. Die Juden durften ihre Waffen behalten, die Palästinenser mussten sie abgeben. Direkt nach Ende des Zweiten Weltkrieges, auch hier muss man sagen, es ist immer noch ein palästinensisches Land. Jüdischer Anteil an der Bevölkerung beträgt immer noch nur ein Drittel, 31,7% genau. Der jüdische Anteil an Land ist 5,7%. Diese Karten stammen aus der UN. Und diese kleinen Bezirke, das sind die jeweiligen Bezirke gewesen. Und in einem einzigen Bezirk, nämlich hier dem Bezirk Jaffa, da gibt es eine israelische Mehrheit, ganz einfach deswegen, weil dort die große zionistische Neugründung Tel Aviv liegt. Weil sonst eindeutig hier, trotz allen Gerede über Heimstatt und so weiter, eindeutig Mehrheit noch in Palästina für die Palästinenser. 1948 ist Israel gegründet worden. Wie ist es dazu gekommen? Die Engländer haben ihr Mandat zurückgegeben, obwohl sie Sieger im Zweiten Weltkrieg waren, aber die haben so hohe Kosten auch gehabt. Gleichzeitig mussten sie den ganzen Militärapparat in den Kolonien aufrechterhalten. Die Kosten waren für die englischen Imperialisten zu hoch, dass sie dort ihr Mandat zurückgaben. Zwar nicht in die Mandatfunktion eingetreten, aber der zentrale Unterstützer wurde jetzt USA. Und einer der Gründe, warum die USA so massiv unterstützt, findet ihr hier in einem Zitat von Herrn Truman gegenüber arabischen Botschaftern, der sagte: Es tut mir leid, meine Herren, aber ich muss mich vor Hunderttausenden verantworten, die um den Erfolg des Zionismus besorgt sind. Ich habe keine Hunderttausende von Arabern unter meinen Wählern. Da hat Herr Truman noch ein bisschen untertrieben, denn es waren 2 Millionen Juden, die damals in den USA lebten, und dieser Unterstützung wollte man nicht verlustig gehen. Da kämpften Demokraten und Republikaner beide immer um den jüdischen Wähleranteil, und deswegen spielten die Muslime, die es auch schon gab, aber eben nur gering, spielten einfach keine Rolle. Deswegen die Unterstützung für Israel. 1947 gab es dann in der UN die Diskussion, wie soll es in Palästina weitergehen, und es gab zwei Pläne, nämlich einmal den bekannten Teilungsplan, die sogenannte Zwei-Staaten-Lösung. Jerusalem sollte eine internationale Zone werden und Israel. Es gab aber auch, und das taucht erstaunlicherweise kaum auf, es gab auch Minderheitsvorschläge von Indien, Iran und Jugoslawien, die sahen ein binationales, föderales Palästina vor. Man kann sich das vorstellen wie in der Schweiz mit zwei Kantonen. Der eine Kanton wäre der palästinensische Kanton gewesen und der jüdische Kanton. Diese Minderheitsposition setzt sich nicht durch, sondern Zwei-Staaten-Lösung. Aber am 26.11. gab es eine Probeabstimmung in der UN-Vollversammlung. Und es gab keine Mehrheit, eine Zweidrittelmehrheit, die notwendig war, für diese Zwei-Staaten-Lösung. Am 29. sollte die endgültige Abstimmung sein. Also hatte die USA 3 Tage Zeit, um das Ergebnis noch umzudrehen. Und diese 3 Tage, die haben die USA wirklich sehr effizient genutzt. Ich will nur ein Beispiel hier nennen, nämlich Liberia war abhängig von den Kautschuk-Exporten nach USA, insbesondere zur Firma Firestone, den größten Reifenproduzenten zur damaligen Zeit. Und Herr Firestone selber wandte sich an den liberianischen Präsidenten Tubman und sagte, ja, wenn ihr weiter gegen die Zwei-Staaten-Lösung seid, dann muss ich leider meinen Invest zurückziehen aus Liberia. Das Ergebnis sah man dann in der Abstimmung. Ich könnte jetzt in den anderen Ländern auch was noch sagen, das lasse ich jetzt. Das Ergebnis war dann klar, es gab dann diese Mehrheit von 33 Stimmen, 13 Nein-Stimmen und 10 Enthaltungen. Hier seht ihr nochmal, wer wie abgestimmt hat. Die UN war damals noch ein ganzes Stück kleiner als heute. Und alle diese grauen Gebiete waren damals noch kein Mitglied in der UN. Zum Teil auch bei Afrika, weil es eben alles noch Kolonien gewesen sind, damit nicht vertreten. Ja, diese berühmte Resolution 181, diese Teilungsresolution, das ist eigentlich eine ungleiche Teilung. Denn das Israel, was die UN vorsah, bekam 55% der Gesamtfläche, aber in dieser Gesamtfläche lebt nur 1/3 der gesamten Bevölkerung. Und das fand ich dann schon auch wieder sehr spannend, also wie ziemlich geschickt diese Aufteilung gemacht worden ist. Die Aufteilung ist nämlich so gemacht, natürlich musste man dafür sagen, es soll ja ein jüdischer Staat sein, da muss es natürlich auch eine jüdische Mehrheit geben. Und das war schwierig, so das genau hinzukriegen. Und diese Staatsgrenzen, die man da vorgesehen hat, sahen dann Folgendes vor. Es sollten 498.000 Juden in dem Staat sein und 497.000 Palästinenser. Also klar, eine deutliche Mehrheit von den Juden. Also, dass das natürlich nicht auf Zustimmung sowohl der arabischen Länder wie auch der Palästinenser traf, kann man sich vorstellen. Aber die Israelis oder die Juden oder Zionisten, die zogen da ihre Kraft raus und versuchten dann in Folge die Palästinenser in der Vorstellung From the River to the Sea zu vertreiben. 750.000 Palästinenser wurden in der Nakba, das ist sozusagen das zweite Trauma, aus Palästina vertrieben. Und ihr seht hier auf dieser Karte diese kleinen schwarzen Punkte. Das sind alles palästinensische Siedlungen gewesen, wo die Menschen vertrieben worden sind und die dem Erdboden gleichgemacht worden sind. Diese Vorstellung, man will das ganze Land von Jordan bis zum Mittelmeer unter Kontrolle bringen, das versuchte Israel auch immer weiter umzusetzen. Und 1967 im sogenannten Sechstagekrieg besetzte Israel die Golanhöhen von Syrien, ist bis heute besetzt. Es besetzte die Westbank bis dahin unter jordanischer Kontrolle, ist heute besetzt. Es besetzte den Gazastreifen bis dahin unter ägyptischer Oberaufsicht, bis heute besetzt. 2005 wurden zwar die jüdischen Siedler abgezogen aus Gaza, aber die Palästinenser haben 2006 leider nicht so abgestimmt, wie die westliche Welt es gern gehabt hätte, sondern Hamas hat eine Mehrheit gehabt. Und dann wurde Gaza vollständig von Israel eingekreist und die konnten sich also nicht frei mehr bewegen, konnten sich vorher auch nicht frei bewegen. Also alles war abhängig von Israel und selbst bis zum Schluss konnten sie nicht ausreisen und so weiter. Also dass sämtliche großen internationalen Organisationen wie UN auch immer vom besetzten Gaza, Occupied Palestine Territories, gesprochen haben. Die Sinai-Halbinsel war bis 1979 besetzt, dann wurde sie an Ägypten zurückgegeben, weil Sadat sich positiv gegenüber Israel verhalten hat. Dann kommen wir zu dem Friedensvertrag von Oslo, da soll es ja auch einen Friedensnobelpreis für gegeben haben. Wenn man sich dieses Osloer Abkommen genauer anschaut, dann muss man eigentlich sagen, das ist nochmal so ein Kolonialabkommen für die Palästinenser, wie es ein Abkommen 1919 in Versailles gewesen ist. Was sah dieses Abkommen vor? Palästina wurde in drei Gebiete geteilt, Gebiet A, B, C, Gebiet A und B. Die waren entweder vollständig, sollten vollständig unter palästinensischer Kontrolle sein, oder gemeinsam verwaltet werden von PA und Israel. PA heißt Palästinensische Autonomiebehörde oder korrekt Palestine Authority. Das Blaue, das ist unter israelischer Kontrolle und das machte 60% aus. Wenn wir jetzt davon gesprochen haben, Gebiet A, von hauptsächlich die Städte, unter vollständiger Kontrolle durch PI, 18% des Westbank aus, dann ist das stets auch nur im Vertrag. Wenn man sich die Realität anschaut, also ich bin mehrfach auch in Palästina gewesen, unter anderem war ich auch in Jenin, ganz im Norden, in diesem Flüchtlingslager, also damals, als ich da war, 2016, eine wirklich gute soziale Struktur, Kulturvereine, verschiedene Treffpunkte und so weiter. 2024 sind die IDF-Truppen in dieses Lager einmarschiert, haben sämtliche Verbindungen, alle Straßen, alle Infrastruktur in diesem Lager zerstört, dass das Lager eigentlich kaum noch lebensfähig ist. Dieses Lager ist eigentlich Teil des Gebiets A gewesen, wo die Israelis nicht zu suchen hatten. Das zweite, in Ramallah, also der Hauptstadt von Palästina, sind IDF-Truppen einmarschiert und haben einfach mal das Al Jazeera-Büro dicht gemacht, weil Israel die Berichterstattung von Al Jazeera nicht passte, und zwar mitten in das Gebiet der Palästinenser. Also hier kann man wirklich sehen, das ist ein Kolonialabkommen, das ist nicht das Papierwerk, auf dem es gedruckt ist, sondern es ist wirklich eigentlich vollständig besetzt. Das letzte noch in diesem blauen Gebiet, da fanden sich dann auch die ganzen Siedler, und ab 1970 bis heute sind es 700.000 Siedler, die inzwischen sich in der Westbank befinden. Dazu muss man sagen, keine einzige Regierung, egal ob sie sich links gerierte oder die Faschisten, ich nenne die Regierung, die jetzt ist, eine faschistische Regierung, ich glaube, man kann das nicht anders sagen, dass beide Regierungen ein übereinstimmten, nämlich Siedlungen, weil beide Fraktionen, wie ich schon zeigte bei dem Peel-Plan, sowohl die Linken wie die Rechten hatten die Vorstellung von Groß-Israel. Auch die sogenannten linken Zionisten haben diesen Plan im Kopf gehabt. Und wenn man dran denkt, 2023 hat es ja die Auseinandersetzung um die Justizreform gegeben. Und die Frage sozusagen, Gefahr für die Demokratie. Und es gab großen Aufstand auch in unserer Presse. Und man stellte sich vollständig auf die Seite der Demonstranten. Aber erstaunlicherweise war bei diesen Demonstrierenden, war nie eine palästinensische Fahne dabei. Und beide Seiten unterstützten weiterhin Pläne der Siedler. Also von daher gab es auch da keinen großen Unterschied. Das muss man einfach im Kopf haben. Zusammenfassung. Die Zionisten haben die Parole von Groß-Israel, from the river to the sea, seit den Anfängen um 1900 bis heute konsequent verfolgt. Der damit zusammenhängende Plan der Vertreibung der Palästinenser gilt ungebrochen. Und das, glaube ich, kann man jetzt wirklich im Gaza-Krieg, diesem völkermordenden Krieg, ganz deutlich nachvollziehen. Und wenn immer wieder auch bei uns in der Presse unterschieden wird und auch sich so manche, ich sag jetzt mal Juden, suggerieren, zum Beispiel Meron Mendel, linke und rechte Zionisten, nein, dieser Unterschied ist taktischer Natur. Auch Herr Mendel hält an einem Groß-Israel fest, muss man deutlich sagen. Den letzten Punkt. Der ist ganz wichtig. Es geht ja immer um die Frage der besonderen Verantwortung Deutschlands oder der deutschen Geschichte. Wenn es aus der deutschen Geschichte eine Verantwortung gibt, dann die. Selbstverständlich haben die Juden das Recht zu leben, wo sie wollen. Das hat eigentlich jeder Mensch. Dies darf aber nicht mit Apartheid, Vertreibung und Vernichtung durchgesetzt werden, wie es Israel momentan macht. Das ist der entscheidende Punkt. Natürlich hat keiner was dagegen, wenn Menschen, die in Not sind, hierher kommen. Natürlich nehmen wir die auf, weil das ist auch das Asylrecht, das ist Menschenrecht. Und genauso, glaube ich, dürfen die Juden auch woanders hingehen, wenn sie wollen. Auch das ist Menschenrecht. Aber sie dürfen nicht andere vertreiben. Das ist sehr der Vorstellung vom Herrenmenschen, muss man sagen, die hier bei den Zionisten vorherrscht. Und diese Herrenmenschen-Ideologie, die kennen wir in der deutschen Geschichte nur zu gut. Und das ist auch ein Grund, warum man sehr klar auch gegen die Zionisten Position beziehen muss. Ja, Herr Tucholsky wurde 1930 mal gefragt, Herr Tucholsky, wo bleibt denn das Positive? Und ich möchte euch jetzt nicht mit dieser etwas dunklen, depressiven Geschichte allein lassen. Ich möchte abschließen mit einem Zitat von Fuad Hamdan, einem Freund von mir, der ganz lange das Eine Welthaus in München geleitet hat. Der hat 2011 einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung geschrieben, wo er sich eingesetzt hat für eine Einstaatenlösung und ist dann aber auch, hat gesagt, ja Mensch, vielleicht Utopie und angesichts der Situation, heute ist das ja noch mehr Utopie. Aber er schloss den Artikel, als Theodor Herzl, also der Palästinenser Fuad Hamdan, bezieht sich in diesem Punkt auf Theodor Herzl, das finde ich dialektisch sehr schön gemacht, als Theodor Herzl Ende des 19. Jahrhunderts sein Buch Der Judenstaat schrieb, belächelten ihn viele Kritiker. Das war doch eine reine Utopie. Er antwortete, wenn ihr es wollt, dann ist es keine Utopie. Und damit möchte ich schließen. Ich möchte, dass die Vorstellung eines einheitlichen Staates in Palästina, wo Juden und Palästinenser gemeinsam friedlich zusammenleben, dass die Palästinenser ihre Volkssouveränität endlich bekommen, dass dies durchgesetzt wird. Und dafür habe ich auch dieses Buch geschrieben. Ich danke euch.
Dies war der Vortrag von Arne Andersen am 31. Oktober in der Buchoase Kassel bei der Vorstellung seines neuen Buches Apartheid in Israel, Tabu in Deutschland. Am Samstag, den 23. November, wird es in Kassel wieder eine öffentliche Lesung von Texten geben für einen gerechten Frieden in Palästina und Israel. Und zwar am Stern, am Eingang der Fußgängerzone, Beginn 13 Uhr. Gesichter, Aussagen und Wahlversprechen sind das eine im Wahlkampf. Welche Politik wir aber nun zu erwarten haben, dafür ist eine Kenntnis der Hintermänner viel wichtiger. Dazu jetzt Dr. Werner Rügemann.
Sie recherchieren generell viel in den USA und beschäftigen sich jetzt dort mit dem Wahlkampf und vor allem auch mit den Unterstützern für Trump und Harris. Denn daraus kann man ja einiges zum Kurs des künftigen Präsidenten ermitteln. Wer zahlt, erwartet ja auch irgendwas. Fangen wir mit der demokratischen Kandidatin Harris an. Wer finanziert denn ihren Wahlkampf?
Also die großen Unterstützer sind die führenden, eben auch global präsenten Konzerne und Banken in den USA. Da gehören die Rüstungskonzerne, die Fracking-Industrie, Pharma, Öl, also alles, was in den USA sozusagen etabliert und international präsent, aktiv ist. Das sind seit William Clinton die Unterstützer der Demokratischen Partei und ihrer Wahlkämpfer.
Und die mächtigen Tech-Firmen wie Microsoft, Google, Apple, die sind auch Harris-Unterstützer?
Ja, die sind auch ganz traditionelle Harris-Unterstützer.
Man kann sagen, Harris wird von der ganz großen Macht und von den ganz großen Global Playern unterstützt.
Ja, also das ist ja mal generell so und das wird ja jetzt im Wahlkampf gerne vergessen, dass sie ja immer noch Vizepräsidentin der amerikanischen Regierung ist Und dass ja in der Regierung mit Managern auch der größte Investor in den großen Digitalrüstungsfirmen und so weiter, BlackRock, mit Managern in der Regierung vertreten ist. Und Kamala Harris selbst seit ihrer Einsetzung als Vizepräsidentin mit Michael Pyle, so hieß er, einen BlackRock-Manager als Chefberater hatte.
Kann man auch sagen, dass die ganz, ganz großen Global Player, die großen Vermögensverwalter wie BlackRock, Vanguard und so, dass sie auch auf der demokratischen Seite stehen?
Auf jeden Fall. Das ist also ganz eindeutig. BlackRock, Vanguard, State Street, Fidelity und so weiter. Die sind ja auch die Mehrheitsaktionäre in den großen Digitalkonzernen zum Beispiel. Über die Medien kennen wir immer noch die Gründerfiguren, ja, Mark Zuckerberg bei Facebook und Steve Jobs bei Apple und Bill Gates von Microsoft und so weiter. Aber BlackRock, Vanguard und so weiter, die sind heute die führenden Aktionärsgruppen in diesen Unternehmen, ne? Und die sorgen auch dafür oder versuchen das mit ihrer Lobby, die sie ja auch gleichzeitig in Washington und Brüssel haben, die Politik mitzubestimmen.
Was erwarten die von einer Präsidentin Harris?
Ich zitiere mal Kamala Harris bei ihrer Inaugurationsrede beim Parteitag in Chicago vor ein paar Monaten. Da sagte sie: "As Commander-in-Chief, I will ensure America the most lethal fighting force of the world." Das heißt, ich, sagt Harris, wenn ich gewählt bin als Präsident der USA, dann werde ich als Oberkommandierender unserer Streitkräfte dafür sorgen, dass Amerika die am tödlichsten kämpfende Macht der Welt bleibt.
Das hat sie tatsächlich gesagt.
Das ist mal für dieses beschönigte, gemäßigte, freundliche Bild, das hier von Harris gezeichnet wird, für diejenigen, die das übernommen haben, für die ist das erstaunlich. Mhm. Aber das hat sie so gesagt, wobei das ja prinzipiell nichts Neues ist.
Aber sind dann im Grunde die Harris-Unterstützer eher interessiert an einer Fortsetzung des Ukraine-Krieges?
Ja, natürlich. Wobei der Ukraine-Krieg ja nur ein Teilkonflikt ist, mit dem ja auch schon die Biden-Regierung, die diese auch von Harris jetzt bestätigte Rolle der USA als führende Weltmacht, auch einschließlich so der am tödlichsten kämpfenden Macht der Welt, gegen die neuen Feinde, die ja auch schon von Obama ausgerufen und dann intensiviert worden sind, an erster Stelle China und an zweiter Stelle Russland. Und inzwischen kommt ja durch diese Selbstorganisation, wo Russland und vor allem China eine führende Rolle spielen, dann mit BRICS, da kommt ja eine, auch neben der UNO, neue Selbstorganisation des großen, aufwachenden Restes der Welt auf die USA zu. Also das ist für die USA eine Gefahr. Nicht nur jetzt für die militärische Weltherrschaft, sondern auch eben wirtschaftlich.
Aber die Unterstützer der Demokraten sind doch auch die, die wirtschaftlich profitieren von so einem Krieg. Das ist die Rüstungsindustrie, ja. Das sind die großen Tech-Konzerne, die jetzt schon den digitalen Aufbau der Ukraine in der Hand haben. BlackRock hat die Schulden der Ukraine übernommen. Also da liegen Interessen, oder nicht?
Ja, ja, natürlich, da liegen die Interessen und es gibt ja schon seit den 90er Jahren nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, der anderen sozialistischen Staaten, das ausgesprochene Ziel. Es gibt diese Veröffentlichung des langjährigen Präsidentenberaters Brzezinski, ein Buch, Die einzige Weltmacht heißt es, von 1997, wo er sagt, damit die USA ihre führende Stellung unter neuen Bedingungen auf Dauer erhalten können, brauchen sie die Vorherrschaft über Eurasien von Lissabon bis Wladiwostok. Und Brzezinski 1997, ja, schreibt schon, und ein Schlüsselstaat für das Erreichen dieses Zieles ist die Ukraine. Ja.
Dabei kommen wir jetzt mal zu den Unterstützern von Donald Trump. Wer steht denn hinter ihm und wer finanziert seinen Wahlkampf?
Seine wesentlichen, sozusagen traditionellen Unterstützer sind die Multimilliardärsclans oder Unternehmer, die in den USA ihre Unternehmen haben. Auch Immobilien, Holdings und Logistikkonzerne und die kleineren Supermarktketten. Das heißt also diejenigen, die im Wesentlichen nur in den USA präsent sind. Eine neuere Entwicklung, die sich so seit etwa 2-3 Jahren schrittweise entwickelt hat, also jüngere Silicon Valley Digital Investoren sind dazugekommen. Der bekannteste ist Elon Musk, der ja einer der noch wenigen Unterstützer von Trump ist, der ja selber global präsent ist, mit Firmen in Deutschland, in China und so weiter. Sozusagen der erste global aktiv präsente amerikanische Unternehmerkonzern, der Trump unterstützt. Aber in den letzten 2 Jahren und verstärkt auch jetzt im Wahlkampf sind zu Trump eben weitere jüngere, aggressivere Silicon Valley Investoren dazugekommen. Der bekannteste ist Peter Thiel, der PayPal gegründet hat. Und diese Digital-Gesichtserkennungsfirma Palantir, die inzwischen für die amerikanische Überwachungsindustrie an den Grenzen sehr viele Aufträge hat, auch international. Und es sind dazugekommen wichtige Unternehmen aus der Bitcoin-Kryptowährungsszene. Also das heißt, diese jüngeren Digitalunternehmer, die auch aus dem Silicon Valley kommen, aber noch sozusagen in der zweiten Liga sind, zu den Aufsteigern mit BlackRock und Co., das sind die sogenannten Private Equity Investoren, Heuschrecken genannt. Und der bekannteste von denen, Stephen Schwarzman von Blackstone, der unterstützt auch Trump jetzt neuerdings. Das heißt also, viele Unternehmer, die sozusagen aus der zweiten Liga auch nach oben wollen.
Dann kann man ja auch sagen, wenn man sich nochmal diese Frage der Ukraine anguckt, das sind diese Unterstützer, die eigentlich weniger Interesse an einem weiteren Fortlaufen des Krieges dort haben.
Ja, also die Trump-Unterstützer, die verdienen ja am Ukraine-Krieg noch nichts. Die Trump-Unterstützer, die sind nicht in den Rüstungskonzernen, in den Fracking- und Öl- und Energiekonzernen, als Großaktionäre oder Miteigentümer, das sind die nicht. Und insofern, das ist ja dann ein interessanter, wichtiger Unterschied zwischen Trump und Harris. Trump hat ja schon immer wieder erklärt, also wenn ich dran bin, dann mache ich hier in ein paar Tagen diesen Ukraine-Krieg, dann machen wir Schluss damit. Weil er hat ja auch, sagen wir mal, eine zunächst einleuchtende Begründung, die vor allem also sein Vize G.D. Vance öfter vorgetragen hat. Also die Kriege, die die USA in den letzten 20 Jahren geführt haben, Irak, Afghanistan und so weiter, Syrien, Libyen, eben auch Ukraine, das überdehnt die Möglichkeiten, damit machen wir uns weltweit unbeliebt und so. Und Vance hat sogar ausdrücklich gesagt, durch die Überwälzung von so vielen Kosten, die wir von Deutschland gefordert haben, dass Deutschland noch mehr aufrüstet und noch mehr die Ukraine unterstützt, dadurch haben wir uns in Deutschland viele Feinde geschaffen. Das heißt, wir verärgern unsere besten Alliierten. Und das hat eben diesen Zusammenhang. Die Trump-befreundeten Unternehmer, die verdienen nichts am Ukraine-Krieg. Da sind die noch nicht dabei.
Wie sieht es denn mit den Israel-Unterstützern aus? Hinter wem versammeln die sich eigentlich?
Die versammeln sich hinter beiden.
Hinter Trump und Harris.
Der möglicherweise größte gemeinsame Interessenpunkt für beide, für Trump und für Harris, ist Israel. Traditionell ist die große Israel-Lobby AIPAC seit Jahrzehnten mit der Demokratischen Partei verbunden. Gibt da sehr viel Geld rein, sitzt in Washington sozusagen den Abgeordneten hinter dem Stuhl. Aber die Republikanische Partei hat ja auch eine eigene, davon getrennte Israel-Lobby. Man kann sogar sagen, dass sich die Demokratische Partei der Position in der Praxis von Trump angenähert hat.
Hier in Europa oder gerade in Deutschland heißt es ja, wenn die Demokraten an die Macht kommen, geht es uns gut. Wenn Trump an die Macht geht, das wird uns Milliarden, Billionen kosten. Das ist ganz schlecht für uns. Ich glaube, die Leute machen sich nicht so richtig klar, dass sich beide Parteien als gottgewollte Führungsmacht der Welt sehen, oder?
Ja, natürlich. Im Anspruch, dass die USA die führende Weltmacht bleiben oder eben unter den neuen Bedingungen gegen China und die neuen Feinde sich noch stärker als Weltmacht zu organisieren, da sind sich beide völlig einig.
Der prominente Republikaner Dick Cheney, der hat sich ja für Kamala Harris ausgesprochen. Und Dick Cheney, er ist ja auch das Gehirn hinter dem Krieg gegen den Irak gewesen, ist arg verbunden mit der Ölindustrie. Wie erklären Sie sich diesen Umschwung von Cheney zu Harris?
Also auch die Carnegie-Stiftung sagt ja inzwischen, das Motto von Trump, wir müssen Amerika wieder groß und mächtig machen, das ist richtig, aber er selbst kann das nicht durchsetzen. Die Demokraten und Harris könnten das besser. Und zwar deswegen, weil Trump und seine Anhänger sind ja nur in den USA tätig. Die haben keine internationalen wichtigen Allianzen. Und um die Weltherrschaft der USA sowohl wirtschaftlich wie militärisch zu sichern, brauchen wir Verbündete. Müssen wir ja auch neue Bündnisse erweitern, die beiden Regierungen ja schon angefangen hat. Also in Asien, mit Australien, neue Bündnisse mit Japan, mit den Philippinen. Und da hat der Trump überhaupt keine Verbindung dazu.
Ja, aber was hat das mit Cheney zu tun?
Die Republikaner, die sagen, diese von uns angestrebte Sicherung der Weltherrschaft der USA, das kann der Trump nicht. Der hat die internationalen Verbindungen, die man braucht, um die US-Weltherrschaft abzusichern, da hat der Trump keinen Zugang.
Er gehört nicht so richtig zu diesen Neokons, die diesen Plan eigentlich schon seit Jahrzehnten verfolgen.
Ja, der würde das nicht gut genug machen.
Werner Rügemer, vielen Dank, dass Sie hier waren. Ich fand es hochinteressant. An den Unterstützern erkennt man ja im Grunde die künftige Politik.
Dies war Werner Rügemer in einem Interview mit dem Podcast Punkt Preradovic vom 1. November. So sieht's also aus mit den westlichen Werten. Gut zu wissen.